Radio Prag, Nachrichten.
Israels Premier Netanyahu zeigt sich bei seinem Prag-Besuch skeptisch vor den Atomgesprächen mit dem Iran. Tschechien unterstützt die Ambitionen Islands, der EU beizutreten. Chelsea-Torhüter Tschech will im Champions-League-Finale keine zweite Enttäuschung. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich bei seinem Besuch in Prag skeptisch vor den Atomgesprächen mit dem Iran geäußert. Er sehe keinerlei Beweis, dass der Iran ernsthaft bereit sei, sein Atomprogramm zu beenden, sagte Netanyahu am Rande eines Treffens mit dem tschechischen Präsidenten Klaus. Netanyahu fügte hinzu, dass nichts besser als eine diplomatische Lösung sei. Der israelische Ministerpräsident war am Donnerstag mit einer großen Regierungsdelegation zu einem zweitägigen Besuch in Prag eingetroffen. Am Donnerstag hatte bereits der tschechische Premier Nečas mit ihm gesprochen. Nečas sagte danach, die Tschechische Republik und Israel würden die Befürchtungen teilen, die mit der Entwicklung des iranischen Atomprogramms verbunden sind. Der ehemalige Kreishauptmann und Abgeordnete David Rath will trotz Untersuchungshaft an den Sitzungen des Abgeordnetenhauses teilnehmen. Das ließ der Politiker, der mutmaßlich in einen der größten Korruptionsskandale seit 1989 verwickelt ist, am Freitag durch seinen Anwalt erklären. Auch das zuständige Bezirksgericht in Ustinad Labem äußerte sich zu dem Thema, gab aber keinen verbindlichen Standpunkt ab. Eine regelmäßige Teilnahme Rats an den Abgeordnetenhaussitzungen sei nicht wünschenswert, hieß es nur am Freitag. Das Gericht sprach Rat allerdings eindeutig das Recht zu, an den Anhörungen von Ausschuss und Plenum zur Aufhebung seiner Abgeordnetenimmunität teilzunehmen. Die erweiterte Führung der Sozialdemokraten hat Rat indessen aufgefordert, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Tschechien unterstützt die Ambitionen Islands, der EU beizutreten. Dies teilte Premier Nečas nach einem Treffen mit seinem isländischen Amtskollegen Ólafur Ragnar Grímsson am Freitag in Prag mit. Island hat vor 2 Jahren Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union aufgenommen. Grímsson wird bei seinem Besuch in Prag von Außenminister Össur Skarphedinsson begleitet. Skarphedinsson verhandelte mit dem tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg über die Beteiligung tschechischer Kampfflieger am Schutz des isländischen Luftraums. Der Senator Přemysl Sobotka hat 2 Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Bürgerpartei ODS gewonnen. In den Kreisen Südböhmen und Vysočina besiegte er jeweils den Europaabgeordneten Evgen Toschenowski mit deutlichem Vorsprung. Sobotka konnte damit seine Führung ausbauen. In den bisherigen 5 Vorwahlen hat er insgesamt 63% der Stimmen auf sich vereinen können. Zum Sport. Der tschechische Torhüter von Chelsea, Petr Cech, will im Champions-League-Finale gegen Bayern München keine zweite Enttäuschung erleben. 4 Jahre habe er auf eine weitere Chance gewartet, jetzt wolle er die Trophäe auch, schreibt der Schlussmann, der am Sonntag 30 Jahre alt wird, auf seinen Webseiten. 2008 hatte Chelsea das Champions-League-Finale gegen Manchester United im Elfmeterschießen verloren. Er könne sich noch an jede Minute dieses Spiels erinnern, gesteht Cech. Das Finale Bayern-Chelsea wird am Samstagabend in der Münchner Allianz Arena angepfiffen. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkenlos und das bei wieder steigenden Temperaturen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei 13 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm laden wir Sie ein weiteres Mal zu einem Spaziergang durch Prag ein. Er führt uns diesmal zur Herz-Jesu-Kirche im Prager Stadtteil Vinohrady. Mehr dazu erfahren Sie in unserer gleichnamigen Sendereihe. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Und wieder skandieren sie Hoshi Dekujem. Jungs, wir danken euch. Nach dem 4:3-Sieg der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM über Gastgeber Schweden wurde in ganz Tschechien wieder kräftig gejubelt und gefeiert. Nach dem Schwedenhappen soll nun am Samstag im Halbfinale auch der slowakische Janošek vom Eis geschlagen werden. Über den aktuellen Stand der Eishockey-WM berichten wir in unserem ersten Beitrag. Und Das Buch. Die gleichnamige literarische Reihe ist einer der Renner bei der Buchmesse Svetknie, die noch bis zum Sonntag in Prag stattfindet. Was es mit dieser Reihe auf sich hat und welche Länder daran beteiligt sind, sagen wir Ihnen in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum Donnerstag war es für die tschechischen Eishockey-Fans ein Albtraum. Das schwedische Team galt für die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft in den letzten Jahren als der unangenehmste Gegner. Zuletzt unterlagen die Tschechen übrigens den Tre Kronas erst vor ein paar Tagen im Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Stockholm. Im zweiten Duell gelang es den Schützlingen von Trainer Alois Adamczyk jedoch, die ambitionierten Schweden zu besiegen. Damit erreichten die Tschechen das Halbfinale und haben nun auch sehr gute Medaillenchancen. Martina Schneiberg war fast zusammen.
So ohrenbetäubend war nach 60 Spielminuten der Jubel der Fans, die die Live-Übertragung der Viertelfinalparty am Donnerstagabend vor einem großen Bildschirm auf dem Altstädter Ring in Prag verfolgten. Mit 4:3 besiegten die tschechischen Eishockey-Cracks die favorisierten Schweden. Das Spiel war bis zur letzten Minute spannend. Nach vorsichtigem Beginn gingen die gastgebenden Schweden mit 1:0 in Führung. Doch schon bald glichen die Tschechen aus. Und nicht nur das. Der schwedische Torwart Fast ließ noch 2 weitere Male den Puck hinter seinen Rücken fallen. Zur Hälfte der Spielzeit führte die tschechische Mannschaft daher mit 3:1 und es schien, dass sie auf dem besten Wege in das Semifinale sei. Zu Beginn des letzten Drittels verloren die Tschechen aber ihren Vorsprung. Beim Stand von 3:3 gab es noch mehrere Torchancen für beide Teams. Das entscheidende Tor aber fiel erst 29 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.
Michálek bojuje o puk a ještě ho vybojoval. Milan Michálek, gól!
Milan Michálek hat sich den Puck erkämpft, er schießt und Tor. Der Fernsehberichterstatter jubelte genauso enthemmt wie die tschechischen Spieler und Zehntausende von Fans vor den Bildschirmen. Den Schweden gelang es nicht mehr, auf den Rückstand zu reagieren, sodass das tschechische Team den Einzug ins Halbfinale feiern konnte. Der Michi ist ein prima Tor gelungen, freuten sich nach dem Match die tschechischen Spieler. Für den Michi aber, wie der 28-jährige Stürmer der Ottawa Senators, Milan Michálek genannt wird, war es keine große Zauberei. Manchmal schnappt man sich halt aus dem Nichts heraus den Puck und es wird ein Tor daraus. Ich bin sehr froh darüber. Es gelang mir, den Puck oben unter das Gestänge zu treffen. Das war wirklich super. Ich meine, die Schweden hatten es von uns nicht erwartet, dass wir sie so oft angreifen werden. Michálek hofft nun, dass er und seine Mitspieler auch weiterhin im Siegesrausch bleiben werden. Einen großen Verdienst am Sieg der Tschechen hatte auch Torwart Jakub Kovář. Der 23-jährige Torhüter des tschechischen Extraliga-Clubs HC Mountfield Budweis wurde ursprünglich nur als Backup-Goalie nominiert, hatte aber Trainer Adamczyk bei der Weltmeisterschaft mit seinen Leistungen überzeugt. Gegen die Schweden hat der Kovi, so der Kosename von Kovář, sein Können dann erneut unter Beweis gestellt. Nach jedem Tor, das wir bekommen haben, haben wir uns schnell aufgerafft und wieder Druck ausgeübt. Das Spiel war eigentlich sehr ausgeglichen. Ich habe die Chance von Milan Michálek gesehen und zu mir geflüstert, mach ihn rein und er hat es getroffen. Im Halbfinale treffen die Tschechen auch das Team der Slowakei, das im Viertelfinale überraschend die Kanadier ausgeschaltet hat. Für die Tschechen ist ein wenig pikant, dass die Slowaken ausgerechnet von einem renommierten Landsmann trainiert werden, von Wladimir Vujtěch Senior. Der mit viel Spannung erwartete Bruderkampf um die Medaillen steigt am Samstag ab 17.30 Uhr in Helsinki.
Martina Schneiberger berichtet über den großen Sieg der tschechischen Cracks bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm. Themenwechsel. Rumänische Literatur steht auf der internationalen Buchmesse Svetknihi, zu Deutsch Welt des Buches, in diesem Jahr im Mittelpunkt. Bei der literarischen Reihe Das Buch, welche vom Goethe-Institut organisiert wird, können die Besucher aber auch viel Literatur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erleben. Laura Staniszewski hat sich bei der Projektorganisatorin Eva Wondalowa informiert.
Frau Wondalowa, was genau ist denn jetzt das Buch auf der Buchmesse 2012 in Prag?
Das Buch ist eine ganz besondere Reihe, die wir jetzt zum 6. Mal machen. Die machen wir ja als Goethe-Institut, aber nicht alleine. Da haben wir Partner, Österreichisches Kulturforum hier in Prag und die Schweizerische Botschaft. Und mit denen zusammen machen wir jedes Jahr diese Präsentation der deutschsprachigen Literatur, wo wir Autoren zu Lesungen einladen, wo wir deren Bücher präsentieren und Leser zu den Begegnungen dann einladen.
Welche Autoren sind dieses Jahr da und nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt?
Dieses Jahr findet das Buch eben mit zwei thematischen Aspekten statt. Wir haben erstmal, weil ja die Buchmesse selber den Schwerpunkt Comics hat, haben wir mehrere Comics-Präsentationen. Da kommt Nicolas Mahler und wird am Samstag seinen Comics Alte Meister vorstellen. Das ist eine Comics-Bearbeitung des Textes von Thomas Bernhard, Alte Meister. Es kommt dann auch Anna Sommer aus der Schweiz und präsentiert seinen Damen-Dramen-Comics oder Sascha Dreyer wird in Form einer Ausstellung sein Buch Der Papierne vorstellen. Wir haben aber auch klassische Romanautoren, die werden am Freitag lesen, alle drei. Das ist Josef Asslinger aus Österreich, der seinen Roman Jachimo vorstellt. Der Roman ist auch gerade auf Tschechisch erschienen. Michael Kumpfmüller wird die Helligkeit des Lebens vorstellen. Das Buch ist in tschechischer Sprache als Nádhera života erschienen. Es ist ein sehr schöner Roman über Franz Kafka. Und aus der Schweiz kommt Monique Schwitter. Das ist eine ganz junge, neue Autorin, die aber eine große Entdeckung ist, auch der schweizerischen Literatur. Szene.
Wo werden diese Lesungen stattfinden?
Alle Lesungen, wie immer bei der Reihe Das Buch, finden auf der Messe statt. Wir haben diesmal verschiedene Standorte, sei es die Literaten, die Kavana oder Comics Sovai Dielna. Alle Informationen zu den Standorten und Auftritten findet man auf der Seite des Projekts im Internet www.dasbuch.cz.
Warum ist dieses Projekt Ihnen so wichtig? Was liegt Ihnen daran besonders?
Das Buch ist eine Reihe, die schon sehr wichtig ist, weil sie erstmal alle drei Institutionen zusammenbringt und dort deutschsprachige Landschaft als ein Ganzes vorstellt mit verschiedenen Aspekten. Und es ist im literarischen Bereich eine ganz wichtige Möglichkeit der Präsentation der Literatur auf der tschechischen Szene, auf dem tschechischen Markt. Die Prager Buchmesse ist praktisch eine der wichtigsten oder fast das wichtigste Treffen der Fachleute, der Interessenten, der Leser im Bereich der Literatur in Tschechien und da gibt es ja große Aufmerksamkeit und Interesse an der Literatur und da wollen wir selbstverständlich auch dabei sein. Ich sollte vielleicht auch sagen, dass für alle Besucher der Messe, die das nicht zu den Lesungen schaffen, besteht ja die Möglichkeit, am Stand des Goethe-Instituts in der zentralen Halle sich zumindest die Bücher aller Autoren der Reihe anzusehen, weil die werden hier vorgestellt. Wir stellen am Stand aber auch weitere Neuerscheinungen vor, auch deutsche Comics und verkaufen einige Titel.
Die Leser können sich damit den Autoren auseinandersetzen in einer Diskussion.
Selbstverständlich. Bei den Präsentationen kann man den Autoren auch Fragen stellen und mit denen ins Gespräch kommen. Und wenn das bei der Lesung nicht klappt, dann gibt es die Signierstunden am Stand des Goethe-Instituts und dann kann man jederzeit die Autoren ansprechen. Dazu sind sie dann auch da.
Herzlichen Dank für das Interview.
Laura Staniszewski sprach mit Eva Wondalowa über die literarische Reihe Das Buch, die bei der Prager Buchmesse Svetknihy vorgestellt wird. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. In der vergangenen Woche haben wir Ihnen mehrere Vokabeln zum Thema Fleisch und Wurst an die Hand gegeben. Ein Fleischgericht schmeckt aber erst dann recht fein, wenn es gut gewürzt bzw. abgeschmeckt ist. Aus diesem Grund hat Maketa Kachlikova für die heutige Lektion unseres Sprachkurses für Sie einen Vokabelfundus zum Thema Kräuter und Gewürze zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergova.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Lachen ist die Würze des Lebens.
Smíche koření života,
pflegt man im Tschechischen zu sagen. Im heutigen Sprachkurs geht es aber nicht um das Lachen, sondern um Gewürze.
Koření.
Unter Gewürzen werden Stoffe verstanden, die der Geschmacksverbesserung dienen. Meistens sind es Teile von Pflanzen, die wegen ihres natürlichen Gehaltes an Geschmacks- und Geruchsstoffen als würzende oder geschmackgebende Zutaten bei der Zubereitung von Speisen eingesetzt werden. Und da es sich bei diesen Pflanzteilen oft um Wurzeln handelt, wird das Wort Gewürz
Korzeni
so abgeleitet wie im Deutschen, nämlich vom Wort Wurzel
Korzen.
Eine andere Möglichkeit, Speisen zu würzen,
Okorzenit,
sind Kräuter
Bylinky.
Beliebte Kräuter sind Basilikum
Basalka,
Thymian
Thymian,
Oregano auf Tschechisch
Oregano
oder
Dobromysl,
Rosmarin
Rosmarin,
Petersilie
Petržel
und Schnittlauch
Bažitka
bzw. umgangssprachlich
Schnittlik.
Fast auf jedem Tisch im Restaurant, aber auch in manchen Haushalten stehen Gewürzstreuer
Koschenka
mit Salz
Sol
und Pfeffer
Pepr.
Beim Kochen geht es nicht ohne Zwiebeln
Zibule
Knoblauch
Česnek
Kümmel
Kmín
Paprika
Paprika
Lorbeerblätter
Bobkový list
Piment oder Nelkenpfeffer
Nové koření
Muskatnuss,
muškátový oříšek
oder Muskatblüte,
muškátový květ,
Majoran,
majoránka,
Gewürznelken,
hřebíček
und Zimt,
skořice.
Kleine Menge, große Wirkung. Gewürze und Kräuter machen beim Essen oft den entscheidenden Unterschied aus. Guten Appetit und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, bei dem wir das Thema Kräuter und Gewürze behandelt haben. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Die Herz-Jesu-Kirche im Prager Stadtteil Vinohrady gilt als der bedeutendste Sakralbau des 20. Jahrhunderts in Tschechien überhaupt. Der an die Mittelmeerkirchen erinnernde Bau ist ein Werk des namhaften slowenischen Architekten Josef Plešník. Der Slowene beteiligte sich auf Wunsch von Präsident Masaryk zudem an der Gestaltung der Prager Burg in den 1920er und 1930er Jahren. Am 8. Mai sind 80 Jahre seit der Weihe der Prager Herz-Jesu-Kirche vergangen. Wie wir Sie in unseren Sendungen bereits informiert haben, wurde aus diesem Anlass eine Reihe von Veranstaltungen inszeniert, zu denen auch Gäste aus Slowenien eingeladen wurden. Der slowenische Kunsthistoriker Damjan Prelovšek ist ein großer Kenner von Plečniks Architektur. In der Prager Herz-Jesu-Kirche hielt Prelovšek diese Woche einen Vortrag über Plečník und Prag. Martina Schneiberger hat bei dieser Gelegenheit mit Damjan Prelovšek gesprochen. Mehr im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. Herr Professor, wie kam es überhaupt dazu, dass Josef Plečník nach Prag gekommen ist? Es ist allgemein bekannt, dass er sich bedeutend an der Gestaltung der Prager Burg beteiligte.
Es ist nämlich so, Plečník war jemand, der nicht sehr viel Geld verdienen könnte. Und es war die einzige Möglichkeit, nach Prag zu gehen und dort Professor zu werden. Mit der Hilfe von seinem Mitschüler aus der Wagner-Schule, Jan Kotjera, gelang es ihm irgendwie, hier eine Professorstelle zu bekommen an der Kunstgewerbeschule in Prag. Und Plečník hat sich hier so 10 Jahre lang mit den Studenten beschäftigt und kaum was gebaut. Er hat unterdessen nur seine Kirche in Wien fertiggestellt.
Wo kann man die Einflüsse suchen? Durch wen war er am stärksten beeinflusst? Es ist klar, dass er sich immer für die antike Architektur interessierte.
An und für sich ist irgendwie er immer an seinen Professor Otto Wagner angewiesen worden. Und Otto Wagner war in meiner Hinsicht kein Revolutionär, sondern es war jemand, der die antike Kunst irgendwie modernisieren könnte. Und dass diese Modernisierung, das ist der Grundstein der von Plečník Architektur.
Am bekanntesten also für uns Prager ist die Herz-Jesu-Kirche. Die Geschichte, bevor die Kirche fertig gebaut wurde, ist ein bisschen lang. Wie kam es überhaupt dazu, dass Plečník beauftragt wurde für die königlichen Weinberge damals, diese große Kirche zu erbauen.
Das ist nämlich so, dass Plechica sich beschwert, dass irgendwie so ein großes Gebiet wie hier die Weinberge nur eine Kirche hat. Und deswegen hat Ferdinand was, das unbegreiflich, die ganze Geschichte. Es wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann ein Wettbewerb ausgeschrieben für den Neubau der Kirche, an dem sich Plechink nicht beteiligt hatte. Waren aber seine Studenten, die hier den ersten und den zweiten Preis gewonnen haben. Und erst dann, als dieser Wettbewerb schon ausgeschrieben wurde, haben die tschechischen Architekten dem Pfarrer geschrieben, irgendwie, er soll einfach Plechink nehmen. Plechink ist der Einzige, der sowas fähig ist. War aber leider nicht möglich. Und als Plechink erstes Mal dann irgendwie den Pfarrer Schkarder besuchte, war nicht ganz begeistert über ihn. Und er hat auch gesagt, er ist nicht so viel eingedrungen in die tschechischen Seele und er traut sich nicht, sowas zu machen. Aber erst nachdem, als er befreundet wurde mit dem Kaplan Alexander Titel, der sein guter Freund wurde, dann war er ganz willig, irgendwie das zu machen. Zuerst hat er irgendwie ein Projekt hergestellt, so im Stile eines dorischen Tempels, war aber viel zu kostspielig und dann hat er diesen Projekt geändert. Dazu kam noch das, dass der Terrain bestritten wurde von den Kommunisten, die damals im Gemeinderat saßen. Und erst nachdem als Präsident Masaryk diese Sache mit der Hilfe von der juridischen Fakultät in Prag gelöst hat, war es möglich, das Gebäude der Kirche überhaupt zu bauen.
Die Kirche sollte ursprünglich etwas anders aussehen, als es
ja,
heute.
Die Kirche sollte ursprünglich irgendwie viele Säulen haben und ein hohes Campanile in venezianischen Art. Aber dann hat Plechnik irgendwie auf die Idee gekommen, die Kirche sollte niedriger sein, wegen der Akustik, wegen der Heizung. Und der Turm sollte so breit sein wie die Kirche und zugleich eine Kulisse darstellen für den Hauptansicht aus der Kirche, aus der Achse der Kirche, Hauptachse. Und das hat er realisiert.
Schon die Fassade der Kirche ist sehr beeindruckend auf den ersten Blick. Sie soll eigentlich an den Hermelinmantel erinnern.
Ja. So ein Hermelinpelz sollte darstellen. Und das heißt, Hermelin war immer ein Zeichen der königlichen Würde. Und deswegen war auch die Kirche ist sozusagen dem Christus als König geweiht. Die Kirche steht auf dem Platz von Jerzy von Podibrady und zugleich auf königlichen Weinberge. Und das, der Name ist dann einfach in der Fassade drin.
Sehr ungewöhnlich ist auch der Turm, Glockenturm. Mit einem Fahrrad könnte man praktisch hinfahren.
Ja, ja. Es ist nämlich so, die äußere Fassade vom Glockenturm, die ist irgendwie an der Kirchenfassade angepasst. Aber innen ist das ganz funktionell und modern gebaut. Und man könnte erinnern an die gleichen Sachen, die gleichzeitig gebaut wurden, zum Beispiel Villa Savoie im Poissy von Corbusier. Plechnik wollte damit zeigen, dass er sowas auch fähig ist zu bauen, aber für ihn war das zu wenig. Das war für ihn keine Architektur, sondern nur ein Ingenieurhandwerk. Aber hier in Prag musste er zeigen, dass er auch modern ist. Es ist interessant, auch zum Beispiel der Karl Teige, der berühmte irgendwie Führer der Moderne in Prag, der hat gesagt, auf Tschechisch, Plechnik ist wohl, Plechnik ist ein Ochse.
So. Und wie waren sonst die Reaktionen damals?
Ich glaube, die modernen Architekten, die haben Plechnik geschätzt und ich glaube, die waren immer für Plechnik und keine Kritik hat sich irgendwie irgendwo errettet.
Plechnik hat auch auf das Interieur geachtet, dass das nach seinen Vorstellungen gestaltet, geschmückt wird. Ursprünglich sollte im Interieur noch mehr sein als heutzutage.
Sicher, ja, ja. Die Idee von Plechnik war, dass irgendwie die ganze Kirche so unregelmäßig mit Ziborin-Altären bestattet wird. Die Idee von Plechnik war nämlich, dass während der Messe man immer so in der Nähe von einem besonders geweihten Ort sich befinden sollte. Und leider war das irgendwie den Tschechen etwas zu fremd und ist das nicht zur Ausführung gekommen.
Wie hat das geendet, also im Ergebnis? Entsprach das Plechniks Vorstellungen oder war das ein Kompromiss?
Nein, ich glaube, das ist schon irgendwie alles nach den Plechnik-Vorstellungen gemacht worden. Die Seitenaltäre auch, irgendwie, die hat er nicht irgendwie nicht mehr gesehen. Das heißt, die sich in der Ecke befinden, die beiden. Deswegen, dort bei diesen Altären sind die Säulen ziemlich so gleich wie an der Schusterbrücke in Ljubljana. Und die beiden Seitenaltäre, ich glaube, das hat zwar Rottmeier gezeichnet und gemacht, aber ich glaube, das hat er auch mit Plechnik konsultiert. Es sind so ziemlich so Plechnik-artige Formen dort zu sehen.
Mit wem arbeitete Plečnik hier zusammen? Es geht auch um die einzelnen Statuen, um die Gegenstände, um die Sakralgegenstände, die während des Gottesdienstes genutzt werden.
Plečnik hatte so einen Kreis gehabt von den Handwerkern und Künstlern, die er schon aus der Prager Burg kennte. So zum Beispiel, oder aus der Schule vorwiegend. So zum Beispiel sind die ganzen bildhauerischen Arbeiten von Damian Peschern ausgefertigt worden und das war ein guter Freund von ihm. Und als Architekt hat sein Mitarbeiter Otto Rottmeier gewirkt hier und der hat auch sehr, sehr genau nach den Plečnik-Vorstellungen das alles fertig gemacht.
Es gibt Bemühungen um die Eintragung dieser Herz-Jesu-Kirche in die UNESCO-Liste. Wie sehen Sie die Chancen?
Ich glaube, das wäre natürlich sehr schön. Für diese Kirche wäre schön, wenn auch die Österreicher beitreten würden mit der Kirche in Wien. Und dann könnte man auch irgendwie die Kirche einlisten, irgendwie, die sich in Belgrad befindet. Und das hat Chancen. Aber dass wir alleine irgendwie was auf die UNESCO-Liste bringen, das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr möglich.
Also hoffen wir, dass das doch klappt mit dieser Kirche.
Ich würde mich sehr freuen irgendwie. Plečnik ist doch jemand, der das gebiert.
Im heutigen Spaziergang durch Prag hat Martina Schneiberger mit Professor Damian Prelovšek gesprochen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.